Deutschlandfunk. Der Tag.
Tag 44 und so langsam wird der russische Angriffskrieg das neue Normal. Schlimm genug, heißt aber auch die Frage, wie wir die nach Deutschland Geflüchteten bestmöglich integrieren. Die gerät mehr und mehr in den Vordergrund. Bis in die Nacht haben Bund und Länder mal wieder getagt und haben dabei auch einige weitreichende Beschlüsse gefasst. Zum Beispiel der hier. Jeder bzw. jede, die aus der Ukraine kommt, erhält sofort und ohne weitere Prüfung einen Status als anerkannter Asylbewerber oder Asylbewerberin. Klingt total logisch, weil ist ja Krieg in der Ukraine. Ein Krieg, den Russland auch gegen Zivilisten führt. Warum das aber trotzdem auch im Vergleich zu 2015 sehr weitreichend ist, da reden wir gleich drüber. Und wir reden über Rücktritte.
Ich habe mir heute sehr genau auf meine Erklärung heute Mittag die Reaktionen angesehen und festgestellt, dass ich mein Handeln im letzten Sommer der Öffentlichkeit nicht vermitteln kann.
NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser war das. Man kann sagen, sie hat sich an ihr Amt geklammert, aber 5 Wochen vor der Landtagswahl ist die CDU-Politikerin eine zu große Belastung geworden für ihre Partei und vor allem für ihren Ministerpräsidenten Henrik Wüst. Mallorca-Gate dröseln wir gleich auf hier in der Tag an diesem Freitag, den 8. April 2022. Ich bin Philipp May. Hi. Es war eine der größten, wenn nicht die größte Umweltkatastrophe Nordrhein-Westfalens, die Flut im vergangenen Sommer. Eine Selbstverständlichkeit eigentlich, dass in so einer Situation die Regierung präsent ist, vorangeht, die Krise managt. Tja, nicht so die zuständige Umweltministerin Ursula Heinen-Esser. Sie unterbrach nur kurz ihren Mallorca-Urlaub, um schnell wieder zurückzufliegen, während tausende Menschen noch im Schlamm standen vor den Trümmern ihrer Existenz. Und danach kam dann noch ans Licht, dass sie dort auch noch Großgeburtstag gefeiert hat, auf Malle. Was ihre Erklärungsversuche, sie hätte dort nur ihre minderjährige Tochter zurückholen müssen, naja, sagen wir mal, nicht so richtig überzeugend wirken ließen. Irgendwann wurde der Druck dann zu groß und gestern Abend war es dann soweit.
Ich bedauere das Bild, das mein eigenes Handeln und die nachträgliche Darstellung erzeugt hat. Das akzeptiere ich, das respektiere ich, das verstehe ich. Dieses Bild entspricht nicht dem, wie ich wirklich bin. Aber mit diesem Bild von mir in der Öffentlichkeit ist das notwendige Vertrauen in mich als Ministerin nachhaltig in Frage gestellt.
Die nordrhein-westfälische Umweltministerin Ursula Heinen-Esser, CDU, ist jetzt also Ex-Umweltministerin. Ein guter Zeitpunkt, mal über Rücktritte zu sprechen. Und deswegen habe ich meinen Kollegen Moritz Küpper angerufen. Er ist Moderator unserer reichweitenstärksten Sendung hier im Deutschlandfunk, den Informationen am Morgen. Und vorher war er politischer Korrespondent in NRW. Und was noch dazu kommt, er ist Politikwissenschaftler und hat 2017 ein Buch geschrieben über Rücktritte von Politikern.
Ehrlich gesagt, das war ein Rausschmiss. Natürlich wird es dann nach außen so verkauft, aber wenn man sich einfach nur mal die Abläufe der letzten Wochen, Tage und vor allem dann auch gestern anschaut, dann tritt Heinen-Esser da am Vormittag vor die Presse, nachdem das alles, was du ja gerade schon erzählt hast, bekannt geworden ist, nachdem diese Mallorca-Reise, diese Geburtstagsfeier da, während eben dann andernorts die Katastrophe noch da war, und sagt, sie möchte weiter aufklären, sie denkt überhaupt nicht daran. Ehrlicherweise habe ich habe gestern da auch viel mit Kollegen telefoniert, ich habe ehrlicherweise damit gerechnet, dass sie dann um 11.30 Uhr oder es war ein paar Minuten später eben dann ihren Rücktritt erklärt. Aber da war von Einsicht, so haben mir das die Kollegen geschildert, überhaupt keine Spur. Und dann am Abend, ganz kurzfristig, 17.30 Uhr, da ist dann schon sozusagen bei ihr die Einsicht gekommen, beziehungsweise sie hat gesagt, sie hätte festgestellt, dass für ihr Verhalten kein Verständnis da ist. Da hätte man auch früher drauf kommen können. Und ich glaube letztendlich, dass es so war, dass es Henrik Wüst war, der Ministerpräsident, auch der Landeschef der CDU in Nordrhein-Westfalen, der dann erkannt hat über den Tag, er war ja an anderen Stelle gebunden mit der Ministerpräsidentenkonferenz, der ein Vorsitzender ist, aber der erkannt hat, das geht so nicht weiter. Und meine Ministerin, jetzt Ex-Ministerin, die erkennt überhaupt nicht, was da Sache ist, wie die Lage ist. Und insofern hat er ihr, glaube ich, nahegelegt. Die Formulierung gestern war ja, Ulla Heinen-Esser hätte gesagt, sie hätte Henrik Wüst ihren Rücktritt angeboten und der habe das dann angenommen. Ich glaube eher, dass nach dieser Äußerung am Vormittag von ihr, dass dann eher sozusagen der Impuls von Wüst kam, gesagt hat, pass auf, das geht nicht weiter. Und insofern wäre das eher die Definition von Rausschmiss.
Und Henrik Wüst hat ja in 5 Wochen diese Landtagswahl zu überstehen. Das heißt, da wäre die Belastung dann wahrscheinlich zu groß geworden. Aber Moritz, was ich mich jetzt natürlich frage, es kommt ja noch dazu, dass mehrere weitere Kabinettsmitglieder auch auf Mallorca waren, eben bei dieser Geburtstagsfeier. Also die Heimat- und die Bauministerin Ina Scharrenbach, der Europaministerin.
Die im Übrigen, ganz kurz, die im Übrigen die Stellvertreterin war von Ulla Hein-Esser. Das wurde auch so angeführt. In der Zeit, in der sie vorher auf Mallorca war, ließ sie sich vertreten von Frau Scharrenbach. Und als Heimat- und Kommunalministerin ist sie auch mit zuständig gewesen. Also es gab zwei Kabinettsmitglieder, die sozusagen hauptsächlich inhaltlich zuständig waren für diese Flutkatastrophe. Und das war eben Ulla Hein-Esser als Umweltministerin und eben Ina Scharrenbach. Das kommt sozusagen noch verstärkend hinzu, ganz zu dem Eindruck, den du da gerade skizzierst, dass es natürlich mehrere Mitglieder der Landesregierung waren.
Also das kommt dazu. Dann, wie gesagt, noch darüber hinaus der Europaminister Stefan Holthoff-Pförtner und die Integrationsstaatssekretärin Serap Güler, eine enge Vertraute des damaligen Ministerpräsidenten Armin Laschet, jetzt Bundestagsabgeordnete mittlerweile. Es legt ja auch zumindest nahe, dass diese Sensibilität, dass das jetzt eigentlich nicht angezeigt ist, in Anbetracht der Katastrophe im eigenen Bundesland in Mallorca eine gute Zeit zu verbringen, dass diese Sensibilität im Prinzip in der gesamten Regierung oder in großen Teilen der Regierung gar nicht vorhanden war.
Das ist ja auch die große Gefahr. Und im Grunde genommen kann man jetzt wirklich sagen, dass da eine Landesregierung, große Teile der Landesregierung ihren moralischen Kompass komplett verloren haben. Also wir müssen uns ja nochmal rückversetzen in diese Zeit. Da gab es diese Flutkatastrophe. Knapp 50 Todesopfer alleine in Nordrhein-Westfalen. Tausende von Menschen, die sozusagen im Schlamm standen. Und ganz deutschlandweit sind Menschen, das weiß ich, ich habe das damals verfolgt, sind dort in die Region gefahren, nach Nordrhein-Westfalen, Erftstadt in die Region, aber eben auch nach Rheinland-Pfalz, aus Brandenburg, haben selber Urlaub genommen, um dort zu helfen, Schlamm zu schippen, zu bergen. Und zeitgleich fliegen diese Politikerinnen, Politiker nach Mallorca und feiern da Geburtstag, verbringen da ihren Urlaub. Also Ehrenamtler nehmen Urlaub, um zu helfen. Und die Politik, die zuständigen Politikerinnen machen Urlaub und machen eine Feier auf Mallorca. Serap Güler, du hast es angesprochen, sie sitzt jetzt im Bundestag. Die hat sich mittlerweile auch bei Twitter geäußert, pietätlos und falsch. Leider trifft beides auf mein Verhalten im vergangenen Juli im Rahmen der Flutkatastrophe in NRW zu. Ich hätte eine private Wochenendreise nach Mallorca, die Wochen vorher gebucht war, in dieser Situation nicht antreten dürfen. Meine fehlende Sensibilität, die den Eindruck erweckt hat, das schreibt sie da, das Schicksal der von den Flut betroffenen Menschen interessiere mich nicht, war ein Fehler, für das ich mich aufrichtig entschuldige. Es tut mir leid. Also sie bittet jetzt um Entschuldigung. Da ist dann sozusagen eine Erkenntnis gekommen, die ich ehrlicherweise bei Ursula Hein-Esser, bei der zuständigen Umweltministerin, fast bis heute vermisse.
Ich habe es gerade kurz schon angesprochen. Der Wahlkampf läuft auf Hochtouren in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Viele sagen, das ist im Prinzip eine kleine Bundestagswahl, weil eben Nordrhein-Westfalen so bevölkerungsreich ist. Knapp 20 Millionen Einwohner, also ein Viertel der Bundesrepublik, lebt hier. Könnte das dazu führen, dass das jetzt nicht der letzte Rücktritt war, dass dieser Mühlstein jetzt in den nächsten Wochen immer schwerer wird?
Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Es gibt diesen Untersuchungsausschuss, durch den das Ganze herauskam und der im Übrigen ja auch, deswegen sagte ich Eingangstage und Wochen, in dem Ursula Hein-Esser im Grunde genommen immer nur salamitaktikmäßig mit der Wahrheit herausgekommen ist, bis es letztendlich ja ein Bericht des Kölner Stadtanzeigers war, der sozusagen die ganze Geschichte oder zumindest große Teile der Geschichte jetzt offengelegt hat. Und durch die Tatsache, dass eben mit Ina Scharrenbach da noch eine amtierende Ministerin jetzt im Mittelpunkt steht, die auch zuständig war für diese Katastrophe. Ich glaube, die Person Stefan Holthoff-Pförtner als Europaminister kann man da mal ein wenig außen vor lassen. Aber das wird sicherlich noch viele Fragen geben, die dann natürlich auch bei der Wahlentscheidung eine Rolle spielen dürfen. Denn du hast es ja gesagt, wir leben in Zeiten, in denen gerade auch das persönliche Verhalten von Politikerinnen und Politikern immer stärker beäugt wird, vielleicht auch zu Recht stärker beäugt wird, in der man Vorbildcharakter hat. Und das ist in dem Fall wahrlich nicht geschehen.
Da hast du mir jetzt eigentlich schon direkt einen Brocken hingeworfen, den ich gleich aufnehmen will, aber erst gleich. Eine Frage habe ich vorab noch als quasi jetzt mal Anwalt von Hein-Esser und auch von Ina Scharrenbach. Beide sagen ja, sie hätten auch aus Mallorca diese Krise gemanagt. Wir wissen das nun auch aus der Erfahrung der letzten 2 Jahren. In Zeiten von Corona ist Homeoffice technisch vieles möglich geworden, was vorher gar nicht so möglich war. Sprich, man kann auch von weiter Ferne relativ viel regeln. Kann man dann Hein-Esser und auch Ina Scharrenbach handwerkliche Fehler im Umgang mit dem Flutmanagement im Vorfeld und danach vorwerfen?
Das muss ich zeigen. Im Nachgang, und es gibt sicherlich auch immer noch Menschen, die dort warten, auch jetzt fast ein Jahr danach. Und ich glaube, auch für die Zeit selber geht es gar nicht so richtig um das inhaltliche Management, wobei es sich noch fragen wird. Und da wird der Untersuchungsausschuss sicherlich den Fokus jetzt drauflegen, ob Ina Scharrenbach an diesem Wochenende ja wirklich gearbeitet hat. Die Süddeutsche Zeitung beispielsweise berichtet schon davon, dass in diesem Juli, 23. bis 25. Juli, an diesem Mallorca-Wochenende telefonisch und digital keinerlei Termine wahrgenommen wurden. Aber unabhängig davon sind es ja zwei andere Ebenen. Zum einen ist es das Verhalten von Heinen Esser in diesem Untersuchungsausschuss, in dem sie andere Dinge erzählt hat. Sie hat gesagt, sie musste dann zurückfliegen, um ihre Tochter und die Freundin sozusagen die Rückreise zu organisieren, was schlichtweg nicht stimmte. Sie hat keine Rückreise organisiert, sondern sie haben weiter dort den Urlaub verbracht, den Urlaub sozusagen buchungsgemäß ordentlich an dem Sonntagabend dann abgeschlossen und vorher eben noch einen Geburtstag gefeiert. Also insofern, jetzt kann man fragen, hat sie gelogen? Sie hat zumindest, glaube ich, sehr wissentlich und bewusst nicht die Wahrheit gesagt, weil sie wusste um diese Tragweite. Und da sind wir dann bei dem anderen Punkt. Eine ja, so anteilsnahmslose Politik ist glaube ich, jenseits vom persönlichen Zutun, was man da macht, nicht tragbar. Und ich habe ja noch mal die Situation beschrieben. Eine Ministerin muss nicht persönlich den Spaten in die Hand nehmen, aber nichtsdestotrotz, dass sie sich vor Ort kümmert, das ist, glaube ich, so das Mindeste, was man erwarten kann.
Moritz, ich habe es schon eingangs schon gesagt, du befasst dich nicht nur als Journalist logischerweise mit Rücktritten, sondern du hast dich auch ganz konkret in deiner Rolle als Politikwissenschaftler, der du ja auch bist, in Buchform mit Rücktritten befasst. Du hast gerade auch noch mal gesagt, die Öffentlichkeit erwartet heute sehr stark, dass man im Prinzip sich auch moralisch integer verhält von Politikern und dass man sich richtig und dass man sich gut verhält sozusagen. Ist die Öffentlichkeit da wirklich sensibler geworden in den letzten Jahrzehnten als früher?
Ich glaube ein Stück weit schon. Und wir leben ja auch in Zeiten, in denen die Identitätspolitik ein großes Wort geworden ist, ein großes Thema, ein großes beeinflussendes Thema. Und insofern ist es schon so, dass das persönliche Verhalten, persönliche Überzeugungen von Ministerinnen und Ministern da eine große Rolle spielen. Das bringt mich übrigens zu einem Punkt aus dieser Woche, der ja auch viel diskutiert wurde. Wenn wir auf den Bundesgesundheitsminister gucken, da gab es ja durchaus auch, zumindest in sozialen Netzwerken, Stimmen, die sagen, Karl Lauterbach müsse zurücktreten. Und ich erinnere daran, es gab durchaus mal Zeiten, in denen sind Minister zurückgetreten, weil sie nicht mehr hinter der Politik standen, die sie machen mussten oder machen sollten. Sabine Leuthauser-Schnarrenberg, die Justizministerin beispielsweise, gab damals in den 90er Jahren diesen großen Lauschangriff. Da ging es um staatliche Überwachung und die FDP hat entschieden, das solle dann kommen mit einem Entscheid. Und sie hat gesagt, das kann sie nicht durchziehen, weil es gegen ihre Überzeugung ist. Und wenn wir jetzt einen Gesundheitsminister sehen mit Karl Lauterbach, der in dieser Woche, glaube ich, schon an der einen oder anderen Stelle ein Corona-Management, eine Corona-Politik machen musste oder gemacht hat gegen seine zumindest öffentlich wahrgenommenen Überzeugungen, er mahnt ja immer auch, dann wirft das schon Fragen auf. Und da sind wir jetzt allerdings natürlich bei verschiedenen Rücktrittsgründen. Im Fall von Heinen Esser ist es, glaube ich, relativ klar. Da war es persönliches Fehlverhalten und das führt dann zum Rücktritt. Wenn wir da mal in die Geschichte gucken, gab übrigens auf Bundesebene nur zwei Bundesminister, die rausgeschmissen worden sind, weil ich es eingangs gesagt hatte.
Einen weiß ich, Norbert Röttgen.
Norbert Röttgen, genau, hat auch eine Verbindung zu Nordrhein-Westfalen. Und der andere, Rudolf Scharping, damals Verteidigungsminister, der hat eine Verbindung zu Mallorca, weil er damals auch, während die Bundeswehr auf den Einsatz vorbereitete, auf Mallorca auch urlaubte, im Pool badete, sich von dort Bilder machen ließ. Also insofern wiederholt sich Geschichte nicht unbedingt, aber es gibt immer ähnliche Muster.
Jetzt hast du mir die Gesprächsführung fast schon aus der Hand genommen, beziehungsweise du hast sie aber unmerklich genau dahin geleitet, wo ich sie auch hinleiten wollte. Ich habe hier nämlich einen Spruch noch hier stehen, und zwar: Es sind schon Leute oder Politiker wegen weniger zurückgetreten. Das hört man ja immer wieder im Zusammenhang eben mit Rücktritten oder mit geforderten Rücktritten von Politikern. Das legt eben nahe, dass Politiker heute stärker an ihrem Amt kleben, als das früher der Fall war. Ist das wirklich so?
Das ist natürlich schwer zu sagen, aber ich glaube, es gab ja zum Beispiel den Versuch von Ulla Heinen-Esser jetzt auch schon an ihrem Amt zu kleben. Das einfach sozusagen, wie sagt man da politisch, den Helm enger zu schnallen und das Ganze durchzustehen. Ich glaube allerdings, Und das bringt uns wieder auf Nordrhein-Westfalen und die anstehende Landtagswahl. Wenn wir uns zurückerinnern an die letzte Landtagswahl dort gab es auch eine große Aufregung um die sogenannte Kölner Silvesternacht damals und das Management. Und im Mittelpunkt stand damals Ralf Jäger, der Innenminister von der SPD. Und Hannelore Kraft hat darauf verzichtet, ihn sozusagen rauszuschmeißen bzw. das zurückzutreten. Und mein Eindruck damals bei dieser Wahl war, dass es ein entscheidender Faktor war, dass Ralf Jäger als eine Problemperson damals wahrgenommen wurde, dass die Menschen gesagt haben, nein, wir wählen anders, wir brauchen dann an der Stelle den Wechsel. Und ich glaube, dass das auch durchaus Hendrik Wüst weiß, dass man das in der Landespolitik weiß und dass es jetzt den Versuch eines Befreiungsschlags gab. Zwei Facetten noch. Ob dieser Fall, wie ich ihn jetzt mal nenne, jetzt damit vorbei ist, wir haben darüber gesprochen, mit dem Fall Ina Scharrenbach ist ja auch noch da. Und die andere gewisse Ironie an der Geschichte, in diesem Untersuchungsausschuss jetzt zu dieser Flut bei der Befragung Hein Esser, da war von SPD-Seite Ralf Jäger derjenige, der das Wort mitunter geführt hat. Also insofern auch da sieht man sich immer mal wieder.
Auch interessant, was du sagst, weil wir können mal den Blick dann nach Rheinland-Pfalz werfen. Auch dort gibt es ja viel Kritik, insbesondere an Anne Spiegel. War damals in Rheinland-Pfalz Umweltministerin, ist jetzt Bundesministerin für Familie. Nur ganz kurz zusammengefasst, viel spricht dafür, dass sie die Flut trotz vorliegender Warnung unterschätzt hat. Und dadurch hat ihr Ministerium zu wenig gewarnt. Und danach kamen interne Nachrichten heraus, die nahelegen, dass bei ihr vor allen Dingen die Sorge groß war, dass es auf sie zurückfällt. Stichwort Blame Game. Mein Eindruck ist, sie wird das Stand jetzt politisch überleben und möglicherweise ja auch deswegen, weil eben für sie weder im Bund noch in Rheinland-Pfalz Wahlen anstehen. Also welche Rolle spielt das Timing?
Ein ganz großes. Wie so häufig in der Politik. Ein anderes Thema ist ja, dass wir seit gut sechs Wochen, ja leider verstärkt auch über diesen Ukraine-Russland-Krieg berichten müssen. Und das lenkt die Aufmerksamkeit natürlich auf ein anderes Thema. Das kommt in dem Fall Anne Spiegel zugute. Und den anderen Punkt hast du genau vollkommen richtig angesprochen. Es geht auch immer um den Rückhalt. Und solange die Partei, in dem Fall die Grünen, zu ihr als Ministerin stehen und sie selber sagt, ich mache weiter, ich stehe das durch, ist da ein Rücktritt eher unwahrscheinlich. Wenn der Druck von außen so groß wird, wie beispielsweise jetzt im Fall Hein Esser, wenn Hendrik Wüst merkt, ich verliere deswegen die Wahl, wenn die Landtagsabgeordneten aus Erftstadt, aus den Bereichen, wo eben die Flut große Verluste herbeigeführt hat, wenn die merken, ja, wir verlieren hier die Wahl, ich verliere mein Mandat, weil eben die Ministerin sich nicht richtig gekümmert hat, beziehungsweise der Meinung war, sie konnte während der Flut auf Mallorca einen Geburtstag feiern, dann sorgt das für enormen Druck und in dem Fall für den Verlust des Rückhalts. Und das war im Fall Hein Esser jetzt so. Bei Anne Spiegel stehen keine Wahlen an. Sie ist auf einer anderen Ebene jetzt. Und sie versucht, glaube ich, jetzt einfach das durchzustehen und hofft darauf, dass die Aufmerksamkeit sozusagen weiterzieht.
Okay, also wir schließen daraus, das Timing ist wichtig. Und Mallorca und Nordrhein-Westfalen sind gefährliche Pflaster. Vielen Dank, Moritz.
Danke dir.
War schon wieder eine Nachtsitzung, diese Bund-Länder-Runde. Dabei ging es gar nicht um Corona. 7 Stunden haben die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten mit dem Kanzler getagt. Und herausgekommen ist vor allem Folgendes.
Ab dem 1.6. diesen Jahres soll es so sein, dass die Flüchtlinge, die Vertriebenen aus der Ukraine Grundsicherung für Arbeitssuchende beziehen können.
Tja, das sagt der Scholz-O-Mat. Übersetzt in Normaldeutsch, Geflüchtete aus der Ukraine können ab Juni direkt Hartz IV beantragen, weil sie ab da einen anerkannten Asylbewerberstatus bekommen. Was das genau bedeutet, darüber kann ich jetzt mit meiner Kollegin Magdalena Neubig sprechen, die für uns aus dem Hauptstadtstudio das Ganze covert. Hallo Magdalena.
Hallo Philipp.
Um wie viele Menschen geht es da eigentlich? Beziehungsweise womit rechnet die Bundesregierung, wie viele Menschen da sein werden hier in Deutschland aus der Ukraine ab dem 1. Juni?
Das ist schon mal eine schwierige Eingangsfrage, Philipp. Denn bislang ist es so, dass sich über 310.000 Menschen aus der Ukraine behördlich registriert haben. Momentan sind die Geflüchteten aber nicht dazu verpflichtet, sich zu registrieren. Deswegen wird die Dunkelziffer wesentlich, wesentlich höher liegen. Und wie viele außerdem noch ankommen in den nächsten Wochen und Monaten, das ist völlig unklar. Der Bundeskanzler meinte gestern selbst, man könne das momentan nicht realistisch abschätzen.
Aber registrieren müssen sie sich ja wahrscheinlich, um eben diesen Asylbewerberstatus überhaupt beantragen zu können, nehme ich mal an.
Genau, da wird sich dann einiges ändern. Also bislang ist es ja so, dass es gab ja einen Innenministerinnentreffen auf EU-Ebene Anfang März. Da hat man ja beschlossen, die Einreise zu erleichtern für die Geflüchteten aus der Ukraine, damit die nicht an Bürokratiehürden quasi scheitern. Und somit haben sie dann Recht auf Aufenthalt und Arbeit bekommen. Die Geflüchteten aus der Ukraine mit biometrischem Pass, die können sich 90 Tage lang, also noch bis Ende Mai ungefähr, visumsfrei in der Europäischen Union aufhalten und auch bewegen. Und dann war eben jetzt die Frage offen, was gilt danach? Ne? Mhm. Und da hat man sich jetzt eben darauf geeinigt, ab dem 1. Juni werden die Geflüchteten aus der Ukraine anerkannten Asylbewerbern gleichgestellt. Und dann müssen sie sich natürlich auch registrieren.
Und das gilt dann pauschal für alle Ukrainer, die hier sind. Also jeder Ukrainer mit ukrainischem Pass, der kann dann sozusagen ja, zum BAMF laufen und sagen, hier, sieh her, ich bin Ukrainer, ich bin geflüchtet und ich bin jetzt Asylbewerber sozusagen anerkannt.
Also bislang ist davon auszugehen, die Details werden da sicherlich noch zu klären sein. In jedem Fall setzt dieser Schritt aber die Registrierung voraus. Ne? Also jeder, der irgendwelche staatlichen Leistungen in Anspruch nehmen muss, muss sich registrieren bei den entsprechenden Behörden.
Ja, macht Sinn. Was bedeutet denn dieser anerkannte Asylbewerberstatus für die Menschen konkret?
Es klingt ja erstmal irgendwie nach einer Formalie, aber man muss sagen, das ist echt ein großes Ding. Also die regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, hat es sogar als Quantensprung in der Integrationspolitik bezeichnet und meinte, da entscheidet sich ganz erheblich, ob Integration gelingen kann oder eben nicht. Denn dieser Status als anerkannter Asylbewerber, der heißt, dass die Menschen zum einen Grundsicherung bekommen, also sprich Hartz-IV-Leistungen. Das ist momentan, wären das 449 Euro im Monat für jeden erwerbsfähigen Ukrainer und jede erwerbsfähige Ukrainerin. Das ist also etwas mehr Geld als das, was Menschen bekommen, die nur nach dem Asylbewerberleistungsgesetz staatliche Leistungen erhalten. Wobei man sagen muss, Geld ist jetzt dann echt nur das eine. Viel wichtiger ist, dass die Menschen, wenn sie als anerkannte Asylbewerber gelten, Zugang zu Jobcentern haben. Und darüber wird ihnen eben der Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert. Sie können leichter Sprachkurse besuchen, können zu Fortbildungen. Auch die Anerkennung von Berufsabschlüssen wird damit leichter. Sprich, sie bekommen eine sehr viel größere Unterstützung bei der Integration und der Bund wird die Kosten für all das auch tragen.
Also das ist sozusagen das Ticket zur Integration, zur Eingliederung, das man dann sozusagen in den Händen hält. Das heißt im Umkehrschluss auch, in Deutschland richtet man sich nicht unbedingt darauf ein, dass die Menschen schnell zurückkehren können, sondern dass die Menschen hier sehr lange mitunter bleiben.
Ja, also ich glaube, niemand kann ja zurzeit sagen, wie lange dieser Krieg noch dauern wird. Klar ist ja die Hoffnung, dass die Menschen ja vielleicht schnell wieder zurück können. Aber es scheint schon Prämisse von Bund und Ländern zu sein, da jetzt immer vernünftig zu planen und sich eher darauf einzurichten, dass die Menschen eben lange bleiben. Und da hieß es jetzt immer wieder, es muss schnell gehen im Hinblick auf die akute Hilfe für Unterbringung und Verpflegung, aber eben auch langfristig, dass die Menschen so schnell integriert werden können, dass sie eben auch auf dem Arbeitsmarkt mit einsteigen können und eben nicht dauerhaft irgendwie soziale Leistungen benötigen. Mhm. Und ja, da wird sich der Bund sogar noch die Länder zusätzlich unterstützen und auch beispielsweise Kosten übernehmen für Kita-Plätze und Schulen, denn die meisten der Geflüchteten sind ja noch Kinder und Jugendliche und auch die müssen ja irgendwie hier ankommen können.
Ein Quantensprung in der Integrationspolitik hast du gerade schon gesagt und hast damit Franziska Giffey, die Berliner regierende Bürgermeisterin, zitiert. Das heißt aber auch, dass die Flüchtlinge, die jetzt aus der Ukraine kommen, deutlich besser dastehen als die, die 2015 beispielsweise aus Syrien gekommen sind, die ja nicht pauschal diesen Asylbewerberstatus anerkannt bekommen haben. Wie lief das damals bei denen?
Genau, du hast es schon gesagt, die wurden eben nicht pauschal, irgendwie denen wurde nicht pauschal ein Status zuerkannt. Es gab Menschen, die eben anerkannte Asylbewerber waren. Es gab aber eben auch viele Menschen, denen nur subsidiärer Schutz gewährt wurde. Also die eben nicht als Asylberechtigte anerkannt wurden. Und entsprechend waren das dann sehr langwierige Verfahren. Sie hatten viel mehr Hürden bei der Integration und eben nicht so einen leichten Zugang zu Sprachkursen oder zum Arbeitsmarkt. Und auch ihre Berufsabschlüsse wurden nur in sehr, sehr komplizierten Verfahren oder gar nicht anerkannt.
Wie rechtfertigen das jetzt Bund und Länder, diese unterschiedliche Behandlung?
Ja, also Franziska Giffey, die meinte eben, ja, man habe aus Fehlern in der Vergangenheit gelernt und hat ja da gesehen, aus welchen Gründen Integration vielleicht nicht so schnell geglückt ist. Der Bundeskanzler Scholz meinte gestern irgendwie relativ platt, es gibt gar keine Ungleichbehandlung, weil nach geltender Rechtslage eben die Ukrainerinnen und Ukrainer als Kriegsflüchtlinge schon einen Aufenthaltsstatus in Deutschland besäßen, also eben jetzt schon bleibeberechtigt sind und dementsprechend muss man sie halt auch wie anerkannte Asylbewerber behandeln.
Mhm. Aber ich meine, Kriegsflüchtlinge waren ja beispielsweise die Flüchtlinge in Syrien auch.
Ja, also ich sehe es tatsächlich auch, also ich finde auch, dass das problematisch ist. Ne? Also auch wenn Scholz und Co. diesen Vorwurf zurückweisen, dass es da irgendwie ein Zwei-Klassen-System gibt, finde ich eben schon, dass es das gibt. Natürlich ist Integration immer ein langer, mühsamer Weg und das ist natürlich für die Ukrainerinnen genauso. Die müssen hier auch irgendwie erst die Sprache lernen und sich zurechtfinden und natürlich dieses Kriegstrauma weiterhin verarbeiten. Der Krieg geht ja eben weiter und das heißt aber gleichzeitig trotzdem, dass sie viel bessere Startbedingungen haben, als eben andere Geflüchtete sie zurzeit und auch in den letzten Jahren eben hatten. Und denen wäre es natürlich genauso zu wünschen, weil sie ja eben Ähnliches durchgemacht haben, hier genauso eine Unterstützung zu erfahren in Deutschland.
Trotz dieser Ungleichbehandlung, glaubst du, das ist jetzt ein pragmatischer Umgang, den die Bundesregierung mit den Geflüchteten aus der Ukraine gewählt hat?
Ja, das würde ich auf jeden Fall so sehen. Also ich finde es schon erstaunlich, dass man sich da so schnell drauf geeinigt hat. Natürlich wurde lange diskutiert hinter verschlossenen Türen, aber jetzt sind ja doch alle irgendwie einigermaßen harmonisch dann damit vor die Presse getreten. Und wenn das dann auch so umgesetzt wird, das werden wir natürlich sehen in den nächsten Wochen und Monaten. Ne? Auf die Kommunen kommt ja dann regional trotzdem sehr, sehr viel Arbeit zu. Und die Frage, wie das dann mit Sprachkursen oder Kita und Schulplätzen in der Praxis aussieht, das wird sich natürlich noch zeigen.
Eine Frage habe ich noch. Wer bezahlt das alles?
Also den größten Anteil wird der Bund übernehmen. Eigentlich ist diese Versorgung und Unterbringung vor Ort ja die Sache der Kommunen und der Länder. Aber man hatte sich eben darauf geeinigt, das als Gemeinschaftsaufgabe anzugehen. Und vor allem, weil die Menschen jetzt eben dann Hartz IV bekommen und ähnliche Leistungen, kommt das Geld quasi aus dem Topf des Bundes.
Magdalena Neubig, danke dir für den Überblick.
Gerne.
dertag@deutschlandfunk.de, das ist unsere E-Mail-Adresse, an die Sie sich vertrauensvoll oder auch nicht vertrauensvoll wenden können, wenn Sie Kritik, Anmerkungen oder Lob haben. Ich bin Philipp May, wünsche ein schönes Wochenende und sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.